NDR 2 Update um 12 mit Jessica Liedtke.
Nach 3 Tagen in München geht heute die Sicherheitskonferenz zu Ende. Und in einer Woche wird in Deutschland gewählt. Wir stellen die Spitzenkandidaten vor. Die Wutrede von US-Vizepräsident Vance, die ist schon ein paar Tage her. Und trotzdem ist sie das Thema auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Eine halbe Stunde lang hatte der Republikaner am Freitag die Europäer beschimpft. Behauptet, es gäbe hier keine Meinungsfreiheit. Das hat die europäischen Politiker und Politikerinnen massiv empört. Es hagelte Kritik noch und nöcher, auch weil die USA anscheinend Europa nicht an Friedensverhandlungen mit Russland beteiligen wollen, womöglich noch nicht mal die Ukraine. Die Botschaft der Amerikaner auf der diesjährigen Sicherheitskonferenz war jedenfalls klar. Europäer, ihr müsst euch selbst schützen.
Im Auge des Sturms hieß eine der Diskussionsrunden, passend zur geostrategischen Position Lettlands als Nachbar Russlands. Der lettische Präsident Edgar Rinkevich forderte:
Unglücklicherweise reden wir seit Februar 2022 viel darüber, Verteidigungsausgaben hochzuschrauben. Aber ehrlich gesagt, unsere Fähigkeiten reichen nicht aus. Wenn wir ernsthafte Partner für die Vereinigten Staaten oder ein ernsthafter Herausforderer für Putin sein wollen, dann müssen wir nun wirklich was tun.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am Freitag in Aussicht gestellt, dass für Verteidigung die Verschuldungsgrenze der Mitgliedstaaten ausgesetzt werden solle. Keine Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben, das hat auch Bundeskanzler Scholz angekündigt. Möglicherweise könnte sich die Union darauf einlassen, schätzt Peter Neumann. Der Sicherheitsexperte vom King's College London sieht auf Europa noch mehr Lasten zukommen als nur für die Rüstung.
Es geht auch zum Beispiel um einen Ausbau der Nachrichtendienste. Wir sind da auch von den Amerikanern total abhängig. Jedes Mal, wenn ein Terroranschlag vereitelt wird, heißt es, ein ausländischer Nachrichtendienst habe die Hinweise gegeben, dass in 90% der Fälle sind das die Amerikaner. Und wenn der Trump irgendwann drauf kommt, wie Deutschland abhängig ist, dann wird er versuchen, auch dafür Geld zu verlangen. Also wir müssen in alle unsere Fähigkeiten investieren. Erst dann sind wir an dem Punkt, wo wir tatsächlich souverän und selbstständig sind.
In München haben viele sehr unterschiedliche Aussagen der US-Delegation die Teilnehmer bestenfalls verwirrt, schlimmstenfalls verunsichert. Wird die Ukraine bei möglichen Friedensverhandlungen am Tisch sitzen oder nicht? Werden die Europäer am Tisch sitzen oder nicht? Immerhin sollen die Europäer ja nach einem möglichen Waffenstillstand für Sicherheit sorgen und nicht die USA. Und das könnte schwierig werden, wie der russische Drohnenangriff auf den Sarkophag des Kernkraftwerks Tschernobyl zeigt. Was tun? Zurück zur Münchner Diskussionsrunde heute Morgen mit Russlands Nachbarn wie dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb.
Ich sage das nicht, weil ich Finne bin. In Europa müssen wir weniger reden und mehr tun. Wir Finnen reagieren in solchen Situationen, indem wir cool bleiben und uns zusammenreißen. Als erstes nehmen wir ein Eisbad. Dann gehen wir in die Sauna und überlegen, was zu tun ist. Wir sollten Trump als Verhandler nicht unterschätzen. Putin hat Angst, was von dort kommt. Der Ball liegt nun in unserem Spielfeld. Wir müssen die Amerikaner überzeugen, dass sie von uns was haben.
Astrid Freieisen war das aus München für NDR 2. Nächste Woche um diese Zeit haben wir vielleicht schon unsere Kreuzchen gemacht. Denn am Sonntag in einer Woche findet in Deutschland die vorgezogene Bundestagswahl statt. Wer wird dann Deutschland regieren? Jeden Tag bis zum Wahltag stellen wir euch hier bei NDR 2 die Spitzenkandidaten der Parteien vor. Und los geht's mit einem Mann, der lange auf seine Chance, Kanzler zu werden, gewartet hat.
Diesen Satz wird Friedrich Merz heute nicht mehr sagen müssen.
Mein Name ist Friedrich Merz, mit E.
Das war 2018, Merz mit E ist wieder da. Auferstanden aus dem politischen Aus, greift er noch einmal zur Macht. Die CDU sucht einen neuen Parteichef. Kein Selbstläufer für Merz. Er gewinnt erst, als Annegret Kramp-Karrenbauer und Armin Laschet nacheinander scheitern und wünscht sich nach der verlorenen Bundestagswahl,
dass wir die 3 Buchstaben CDU etwas größer schreiben als die 3 Buchstaben ich.
Bis dahin ist Merz nicht unbedingt durch üppige Selbstlosigkeit aufgefallen. Und auch diesmal stellt sich die Frage, warum macht er das eigentlich? Für die Partei, für das Land oder will er sich nicht doch hauptsächlich einen Lebenstraum erfüllen? Denn offenbar ist ihm politisches Talent in die Wiege gelegt. Zumindest sein Deutschlehrer im Hochsauerland will das schon sehr früh erkannt haben.
Ich habe ihm damals schon prophezeit, dass er eigentlich für die politische Laufbahn geeignet sei.
Die politische Laufbahn des Friedrich Merz ist geprägt durch Höhen und Tiefen. Nie war er dem Gipfel so nah wie heute. Ob er noch stolpert oder gar abstürzt, nur er selbst kann sich wohl zu Fall bringen. Die SPD jedenfalls wirkt fast verzweifelt abgeschlagen und lässt Merz durch einen Politrentner attackieren. Franz Müntefering.
Er hat keinerlei Erfahrung im Regieren, nicht mal in der Kommune.
Nicht in der Kommune, nicht im Land, nicht im Bund. Für Merz gilt seit jeher große Bühne oder nichts. Politische Kernerarbeit passt nicht zu seinem Selbstverständnis. Auch deshalb halten ihn manche für arrogant. Ein Missverständnis, so hat Merz es mal Gregor Gysi erklärt.
Er hat mir mal erklärt, dass es ungerecht sei, dass er als arrogant gelte. Denn in Wirklichkeit sei er nur so lang und müsse deshalb immer auf Leute heruntersehen. Und dadurch entstünde ein falscher Eindruck. Als er mich ansah, habe ich das verstanden.
Gysi und Merz trennen 35 Zentimeter und eine komplette Weltanschauung. Merz gilt als wirtschaftsliberal, konservativ und für manche als der Mann von gestern. Er ist impulsiv, fährt schnell aus der Haut und das macht ihn angreifbar. Aber in Umfragen liegt Merz klar vor den Konkurrenten Scholz und Habeck. Die Union ist der Konkurrenz weit enteilt. Alle Werte bewegen sich auf niedrigem Niveau. Merz profitiert wieder von der Schwäche der anderen, wie damals beim Parteivorsitz. Ginge es Deutschland gut, würde Merz vielleicht nicht gewählt. Aber die Lage ist anders. Merz' klare, teils scharfe Aussagen, seine Kompromisslosigkeit fallen auf fruchtbarem Boden.
Mir ist es völlig gleichgültig, wer diesen Weg politisch mitgeht. Ich sage nur, ich gehe keinen anderen. Und wer ihn mit mir gehen will, muss sich nach diesen 5 Punkten richten. Kompromisse sind zu diesen Themen nicht mehr möglich.
Diese Sätze lösen ein mittleres Beben aus, öffnen der AfD die Türen für gemeinsame Mehrheiten. In den Umfragen aber hat das kaum Auswirkungen. Nicht für die CDU, aber Merz erfährt nochmal einen Schub. Merz mit E, mit 69 Jahren, scheint er fast am Ziel.
Über den Kanzlerkandidaten der Union war das Sabine Henkel, NDR 2, Berlin. Das war das Topspiel der Fußball-Bundesliga. Gestern Abend der deutsche Meister Bayer Leverkusen gegen den Rekordmeister Bayern München. Hätte Leverkusen gewonnen, dann wäre das mit der Meisterschaft nochmal spannend geworden. Aber mit 0:0 ist das Spiel dann doch eher enttäuschend geendet. Charlene Janocher, NDR 2 Sport. Hat Leverkusen damit die letzte Chance auf die Meisterschaft verspielt?
Das sieht ganz danach aus. Bayern liegt weiterhin 8 Punkte vor Bayer. Das ist ein richtig dickes Polster, wenn man bedenkt, dass die Münchner selten bisher gar keine langen Schwächephasen haben. Leverkusen hätte mit einem Sieg nochmal Spannung reinbringen können, aber das Unentschieden spielt klar den Münchnern in die Karten. Leverkusen müsste jetzt eine fast perfekte Rückrunde spielen und gleichzeitig hoffen, dass die Bayern noch stolpern. Das ist nicht unmöglich, aber ziemlich unwahrscheinlich. Die aktuelle Form der Bayern war aber wirklich schon einmal besser, vor allem, weil es ihnen gegen direkte Konkurrenten nicht gelingt, ein spielerisches Mittel gegen aggressives Pressing zu finden.
Gucken wir mal auf die Spiele heute. Bremen gegen Hoffenheim. Wenn Werder gewinnt, dann spielen sie mit um europäische Plätze, richtig?
Definitiv. Mit einem Sieg würde Werder auf 33 Punkte kommen und stände plötzlich mitten im Kampf um die internationalen Ränge. Bremen hat sich in den letzten Wochen stabilisiert. Die Formkurve zeigt nach oben und gegen Hoffenheim sind 3 Punkte auf jeden Fall machbar. Allerdings hat Bremen in dieser Saison bereits unnötig Spiele hergegeben, gerade gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Sie müssen also konzentriert bleiben, wenn sie wirklich ein Wörtchen um Europa mitreden wollen.
So, und der andere Nordclub, über den wir sprechen müssen, ist Holstein Kiel. Haben die Schleswig-Holsteiner eine Chance, Eintracht Frankfurt auswärts zu überraschen?
Ja, aber es wird schwer. Kiel spielt als Aufsteiger zwar eine starke Saison, hat auch schon bewiesen, dass sie auch gegen etablierte Erstligisten bestehen können, aber gerade auswärts ist da noch Luft nach oben. Entscheidend wird sein, ob sie defensiv stabil stehen und die schnellen Konter der Frankfurter unterbinden können. Wenn das gelingt, könnte sogar eine Überraschung drin sein, aber realistisch gesehen wäre schon ein Punktgewinn ein Erfolg für die Kieler.
Alles klar, danke Charlene. Alle Tore der Norddeutschen in der ersten Liga dann heute ab 15.30 Uhr hier bei NDR 2. Vorher spielt schon der Hamburger SV auswärts beim Tabellenletzten der zweiten Liga Regensburg. Anpfiff ist da um 13.30 Uhr.
Und damit danke dir, Jessica, für das NDR 2 Update. Und falls ihr das mal verpasst, das gibt's auch immer zum Nachhören online bei uns. Und zwar in der ARD Audiothek.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.